Herzlich willkommen zu Elektropastor trifft. Heute Steffen Roll. Mein Name ist Christoph Martsch-Grunau, ich bin Digitalpfarrer im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis in Delmenhorst-Oldenburg-Land. Ich kenne Steffen zuerst aus Browserballett und Extra 3 und später auch von seiner politischen Satire auf Instagram und YouTube mit Ready to Roll. Steffen, warum tust du, was du tust? Du warst im Oktober 2025 in der Berliner Runde. Und auf die Frage, ob man dich als Schauspieler beschreiben kann, der sich vor allem politischer Satire widmet, da kamst du auf das Lachen zu sprechen. Du hast erzählt, dass man im Schauspielstudium oft denkt, man müsse die Leute so zum Weinen bringen und richtig packen. Und dann sagst du über dich, dass mich das eher interessiert, einfach erstmal das Lachen an sich selbst. Und dann sagst du auch noch, wenn man weint und dann aber ins Lachen kommt. Ist das der Punkt, wo du sagen würdest, deswegen und darum machst du das?
In der Arbeit mit dem Browserballett einfach schon sehr früh habe ich so für mich, aber auch davor habe ich auch schon selbst Theaterstücke geschrieben, auch mit so Komik und absurder Komik. Und tatsächlich, als ich 2004 auf dem Jakobsweg war, da kamen so die ersten Sachen, wo ich vielleicht das erste Mal so, wo ich gedacht habe, es ist so alles so absurd, also nicht nur in meinem Leben gerade, sondern eben auch so um mich herum, nicht nur in meinem Privaten so, dass man da eigentlich, glaube ich, nur so einen Übersprung haben kann mit der Komik. Was, also das ist so ein normaler Reflex, denke ich mal, noch ein gesunder, als jetzt nur in tiefe Trauer irgendwie zu versinken oder so. Was sicherlich auch manchmal sein muss, was man auch durchleben wird und muss wahrscheinlich. Aber wenn man das beides verbinden kann, dann hat das Leben da tatsächlich doch eine besondere Würze oder man hat einen besonderen Blick auf die Welt eben, wenn man beides so verbinden kann. Also dieses Tragische eben auch mit dem Komischen. Und ich glaube, dass eben in vielen Arbeiten von sehr großen, bekannten Künstlern auch zu erkennen, ne? Also wenn man zum Beispiel bei Chaplin das sich anguckt oder Buster Keaton, schon alleine die man da kennt, also vom Film her, oder eben auch andere, da liegt das Tragische eben also unglaublich nah zusammen mit dem Komischen eben, eine ganz permeable Schicht dazwischen, so wo man hin und her springt eigentlich die ganze Zeit. Und für mich war es eigentlich, dass es mir irgendwas bringt, Leute zum Lachen zu bringen einfach. Natürlich auch zum Nachdenken, weil da geht es ja auch um Satire, dann, die ich gemacht habe oder immer noch mache. Und eine andere Sicht, eine andere Seite zu zeigen, also wo man dann vielleicht sagt, aha, interessant, so habe ich es noch nicht gesehen, also ohne, dass man diesen riesen Anspruch hat von, ja, ich mache hier Kunst oder so, sondern wirklich, schau doch mal so, wie der Narr am Hof vom König, der dann was ganz anderes zeigen kann und dafür aber nicht geköpft wird oder meistens oder umgebracht oder weiß ich was, ne? Also der da so eine Narrenfreiheit eben hatte und der eben nur ein bisschen Spaß machen will und sich den Mund nicht selbst verbieten muss oder so, ne? Und also vor allen Dingen aber eben Leute zum Lachen zu bringen. Wie du schon gesagt hast, so wenn man anfängt, will man ein ernsthafter Schauspieler sein und da geht es darum, die guten, die großen Rollen zu spielen und alles andere ist so, das ist gar nicht wichtig oder das hat gar kein Gewicht oder so. So, da geht man wahrscheinlich ran. Also es gibt nur Shakespeare und dann gibt es die guten Rollen und man will die guten, also im Studium schon, so, man will ja die guten Sachen machen, man will ja was Gewichtiges, ne, haben, was mit Inhalt so. So, das war, glaube ich, so bei vielen in unserem Jahrgang, glaube ich, auch so die Herangehensweise, aber auch generell, denke ich mal, so Schauspielerinnen und Schauspieler, die angehend sind und gerade das Studieren vielleicht oder ihre ersten Schritte machen oder so und findet das auch nicht ehrenrührig oder blöd, dass man so denkt, sondern das ist eine gewisse Art von Wissensdurst, das ist eine Art von Ehrgeiz natürlich auch und dass man wirklich das nach allen Regeln der Kunst professionell eben machen will. So, da, also. Und für mich habe ich eben entdeckt, dann irgendwann natürlich auch durch persönliche Erlebnisse so, dass das für mich gar nicht so ist, weil es kann manchmal wirklich ein Detail oder sowas Unwichtiges, was Leute irgendwie als nicht wichtig sehen, ne? Und vielleicht auch lächerlich irgendwie, kann durchaus kann was Interessantes haben und kann einen auf andere Gedanken bringen oder kann einen zum Lachen bringen und schon hat man einen anderen Gedanken. So, ne? Ist man in einem ganz anderen Modus. So. Und das habe ich vorher eben nicht gesehen. So. Das hat mir das gezeigt. Also als ich mich damit beschäftigt habe, selbst meine Theaterstücke zum Beispiel gemacht habe oder meine Videos auch auf YouTube, auch davor schon. Und dann eben auch mit dem Browserballett, wo man ja auch irgendwie einen gewissen Mut fasst und eine gewisse Bestätigung auch bekommt, so dass man dann eben auch selbst sowas eben auch dann immer mehr macht, obwohl ich das eben davor auch schon gemacht habe. Und sich dann auch traut, Dinge auch selbst zu erschaffen, also irgendwie zu erschaffen. Nee, aber also kreativ zu sein. Sag mal, macht Spaß, Leute zum Lachen zu bringen und natürlich auch zum Nachdenken und ja.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Ich glaube, das Browserballett ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit gewesen, dich kennenzulernen, obwohl du ja schon sehr viele Dinge davor gemacht hast. Ich meine, ich glaube, es liegt auch durch dieses Öffentlich-Rechtliche, diese Reichweite auch. Und du hast ja sehr, sehr viele unterschiedliche Rollen gespielt. Du bist ja manchmal auch auf manche Rolle so festgesetzt. Was hat dich da so motiviert? Also beziehungsweise gehst du da so rein in so eine Rolle? Beziehungsweise du hast das auch bei Ready to Roll, dass du ja dann auch verschiedene Rollen spielst und du ja, glaube ich, auch ganz dezidiert dann nicht Steffen Roll bist, der dann dort irgendwie zum Beispiel irgendwie ein Statement gibt, sondern du versetzt dich rein, dann bist du auf einmal Friedrich Merz oder jemand anders oder andere Persönlichkeiten, manchmal, glaube ich, auch fiktive Persönlichkeiten. Wie kommst du in so eine Rolle hinein? Und welche Herangehensweise hast du da oder ja, warum nimmst du solche Rollen an?
Also eigentlich gibt es ja da dann erstmal so einen Gedanken oder irgendein Gefühl, warum man irgendwas macht. Es sei denn, man wird natürlich gefragt, guck mal hier, wir haben, wie findest du das? Und dann sind auch immer, da hat man auch ein Gefühl, ne? Sag mal, das Thema ist interessant, das, oder die Rolle, die Figur ist super so. Also, dass da irgendwas ist, irgendein Gefühl hat man oder weiß ich, dass man das gerne machen will. Oder bei mir jetzt, bei meinen Videos, die ich selbst mache, bei Ready to Roll, ist es oft so gewesen, dass es einfach auch ein Gedanke war, aber auch eine gewisse Lust, irgendwie in so eine Figur einzusteigen, auch nur ganz kurz oder auch oberflächlich, weil das ist ja das Gute, dass das viele sagen, also viele wissen, ja, manche die haben, glaube ich, ein falsches Bild von Satire irgendwie. Das muss man nicht hundertprozentig jetzt eine Parodie, eine hundertprozentige Imitation von irgendwas da irgendwie abliefern. Ne? Also es muss nicht authentisch sein wie in einem Kinofilm. Also selbst da, guck dir doch mal diesen, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe jetzt ein großes Interesse, dass jetzt Russell Crowe Hermann Göring spielt im Kino, bei diesem Film Nürnberg, glaube ich, heißt er auch. Eine Kritik schon gehört von Wolfgang M. Schmidt und ist natürlich Quatsch irgendwie und der Film ist leider wohl nicht so gut, aber da wird er, ich habe nicht gesehen, aber ich glaube nicht, dass er sozusagen Hermann Göring da hundertprozentig imitiert oder so. Ich glaube, das wäre auch nicht das Ziel. Also ich habe so eine historischen Figuren jetzt noch nicht gespielt, aber wenn es um Satire geht, dann ist es auf jeden Fall nicht wichtig, dass das jetzt auch hundertprozentig authentisch und der Mundwinkel muss stimmen und die Stimme und sowas alles, obwohl sehr beeindruckend ist ja immer Max Giermann, weil er auch eben auch die Stimme so gut hinkriegt. Das finde ich toll, das finde ich faszinierend. Und was man mit Prosthetik so machen kann, das ist ja noch viel mehr noch, ne? Das hat ja auch der Kessler gemacht. Ich habe große Lust dann irgendwie, wenn ich meine eigenen Videos mache, große Lust da einzusteigen in diese Figuren. Das sind ja wirklich nur dann eben diese 15, 20 Minuten, 30 Minuten, je nachdem, wie oft man irgendwas wiederholt. Und dann hat man Lust, ich habe Lust dann eben, das auch so aufzubereiten, dass die anderen Leute davon was haben, dass sie da vielleicht auch lachen, weil bei Satire, wenn es Satire ist, dann muss man ja nicht unbedingt hundertprozentig lachen. Ich habe ja auch einmal so einen Polizisten gemacht, das war für mich, ist jetzt weniger Satire eigentlich, sondern eher dann schon Richtung Comedy gewesen, so ein Polizisten, der auf einer Pressekonferenz ist hier in Berlin. Und darauf wurde ich halt ein paar Mal angesprochen, deswegen erzähle ich das eigentlich. Und der sucht halt einen Kriminellen, den hat sein Vater schon gesucht. Und es ist einfach so, dass er in Parks halt oft ist, abends, also der Typ, also der Kriminelle, und halt immer wieder Menschen totkitzelt. halt, also wirklich, es sind ja Opfer, die da sind und da suchen sie halt, das, und das ist die Soko Kitzler halt und da suchen sie halt den Kitzler eben. Und da gibt es diese Pressekonferenz und hat funktioniert und es ist auch lustig und das ist jetzt weniger Satire in dem Sinne, ne? Aber ja. Also mir macht es total viel Spaß, halt in kurz mal in so verschiedene Sachen auch da hineinzuschlüpfen. Also so eine Rollen, dann bist du da mal ein Politiker, dann bist du da irgendwie eben auch ein Rechter oder ein Neonazi oder so. Das habe ich auch selbst schon da gemacht dann. Oder eben whatever, ne? Also das bist du ja im normalen Leben halt nicht. Aber eben oft in der Satire auch mit dem Anlass oder mit dem Hintergedanken, ja schaut mal, wie findet ihr das so ungefähr? Oder man könnte ja, wenn es schon so ist, dann wie wäre es denn, wenn man es dann vollkommen übertreibt? So, man ist ja oft so, ne, Zuspitzung über, von Situationen und Übertreibung und so, das sind ja auch Mittel.
Ich glaube, ja, die politische Satire ist ja auch etwas, was ja gerade irgendwie auch, ich vermute mal, sehr schwierig ist. Aber wenn man jetzt gerade auch im Jahr 2025, 2026 die Zeitung aufschlägt, hat man dann irgendeinen Politiker in Amerika, der ja schon fast mehr Satire betreibt. Und dann stellt man fest, nein, das ist bitterer Ernst. Und da geht mir das so durch den Kopf, was du mit dem Weinen und dem Lachen sagst. Weil ich meine, es ist eine Welt, in der wir eigentlich oft nur weinen könnten und wo sich das Lachen ja teilweise auch richtig falsch anfühlt. Und jetzt lebt man in einer Welt, die quasi so ein Drehbuch hätte, was niemand abnehmen würde. Wie geht man damit um, wenn man das ja beruflich macht, Rollen spielt und auch mal diese Perspektive einnimmt? Also wie ist da dein Zugang?
Ganz klarer Zugang. Man muss halt dann weiter oben ansetzen. Halt. Müssen die Außerirdischen kommen oder so, ja? Weil wenn du einen US-amerikanischen Präsidenten hast, der sich selbst als Jesus in KI darstellt, weiß nicht, was er noch alles von sich gibt, ne? Das ist ja absurd. Und da habe ich dann viele gehört, die dann gesagt haben, das gibt es ja auch in Podcasts oder Interviews, und dann gesagt haben, ja, wie willst du denn da noch irgendwie politische Satire machen? Wie willst du denn da das irgendwie noch mehr übertreiben? So? Oder überspitzen? Gibt es bestimmt immer noch Möglichkeiten, wie gesagt, dann kommen die Außerirdischen oder dann kommt Atlantis taucht wieder auf und dann kann man damit was machen halt, ne? Also das kann ja nicht sein, dass so ein oranger Vollidiot Leute davon abhält, politische Satire zu machen. Entschuldigung, da habe ich geschrien. Nee, aber das, ich glaube, da gibt es immer Möglichkeiten und ich, ja, schwierig. Man muss halt anders rangehen, glaube ich, an die Sache. Und aber es ist auf jeden Fall erschreckend, weil das, ich glaube, das ist beim, ja, also einfach als Mensch, als in einer Gesellschaft so, die noch funktioniert halt irgendwie so ein bisschen, ist es halt erschreckend, wenn man das sieht, was in der Welt halt, dann haben wir jetzt den Orban, ist jetzt, der ist jetzt nicht mehr da, zum Glück, und da hast du aber immer noch den Herrn Putin, und dann hast du den jetzt und ein paar andere Diktatoren eben so in dieser Welt. Und ja, also die machen einem das Leben schwer. Aber ehrlich gesagt, ja, also dann fragt man sich natürlich, so ein Kuriosum wie Trump, den gibt es wahrscheinlich jetzt nicht so oft oder eher noch so im Barock oder so oder Mittelalter irgendwie solche Leute. So eine Persönlichkeit allerdings gibt es wohl sehr oft. Das glaube ich schon. Nee, ich glaube, dass das schon möglich ist, dass man da Satire noch machen kann.
Ja, ich habe über dich herausgefunden, dass du 2014 in Göttingen ein Theaterstück auf die Bühne gebracht hast mit dem Titel Zwei Fluchten aus Berlin-Lichtenberg. Und ich glaube, du hast da ja auch durchaus deine eigene Fluchtgeschichte verarbeitet. Hat das Auswirkungen auf deine, ja, auf deine berufliche Laufbahn auch damals gehabt? Also einerseits die Geschichte, die du erlebt hast, und was hat auch dieses Theaterstück mit dir und deiner Arbeit gemacht?
Dieses Theaterstück, da war der Regisseur Nico Dietrich, der ist ja Intendant auch in Göttingen gewesen. Jetzt ist er wohl woanders, weiß ich jetzt auch nicht. Aber auf jeden Fall, der hatte das mit mir inszeniert. Das ist ein Ein-Mann-Stück. Das war verwoben erstmal mit Helden wie wir, Klaus Ulst von Thomas Brussig, diesen einen Teil. Und der andere Teil war aus meiner Diplomarbeit, wo ich dann eben auch darüber geschrieben habe, wie kam ich dann mit Schauspiel in Berührung, und in dieser Diplomarbeit, Also in dieser Diplomarbeit war das, da wollte ich eben zeigen, dass ich eben durch sehr viel Fernsehen und die Figuren, die mir da begegnet sind, eben auch sehr beeinflusst wurde. Und dass ich da Gespräche geführt habe, wo ich dann selbst Spock oder eben Captain Kirk war und dass man da bestimmte Abenteuer dann erlebt hat als Kind, dass man da sozusagen sich das in seiner Fantasie und auch mit anderen eben auch nachgespielt hat. Und ich denke mal, dass Fernsehen schon eine große Rolle gespielt hat. Natürlich hat man da, das war noch eine andere Zeit, das war ein anderes Fernsehen, es gab ja auch keine Handys und kein Internet in den 80ern. Und ich glaube, dass das noch eine gewisse Qualität hatte. Vielleicht rede ich mir das auch nur ein, aber im Gegensatz zu heute ist es, glaube ich, schon noch was anderes gewesen. Und weil da eben noch bestimmte Geschichten, irgendwann konnte man ja sehen, dass dann bestimmte Geschichten halt in jeder Serie immer wieder vorkamen. Da sind so eine gewisse Sachen, die abgearbeitet wurden. Und dieses Stück eben war so eine Synthese von unserer Fluchtgeschichte eben auch. Die ich da auch kurz angerissen habe. Wir sind ja damals, also meine Geschwister mit noch einem Schwager und meine Mutter, wir sind damals in die Bundesdeutsche Botschaft in Prag geflüchtet. Ja, also da kann man so sagen. Und es war 89 im Juni, Juli oder so. Und wir sind dann bis August oder so da geblieben und also um das jetzt alles zu erzählen, glaube ich, das wäre zu viel. Also müsste man sich halt nochmal, es ist auch immer relativ emotional, muss ich sagen, weil ich bin so froh und dankbar, dass diese Mauer eben weg ist, dass diese Grenze weg ist, dass dieses System und auch der ganze Ostblock eben auch nicht mehr so existiert, weil es eben alles, es war eben ein Regime, es war ein Unrechtsstaat, es war eine Diktatur. Und wer das wieder haben will oder da irgendetwas Gutes daran sieht, ja, den kann ich leider nicht verstehen. Oder denkt, ah ja, aber da war es sicherer oder es hat weniger gekostet. Naja, das hat alles seinen Preis halt auch. Wie gesagt, wenn man das eben bezahlen will mit seiner Freiheit oder mit bestimmten Rechten, die man nicht hat, dann kann man das ja mal versuchen in Nordkorea oder in China auch. Ich glaube, was das irgendwie als sozusagen eine Verbindung zum Schauspieler sein irgendwie ist eigentlich aus dieser Geschichte mit dieser Flucht und auch so ist, glaube ich, dass ich zu dem Zeitpunkt auch dachte, Mensch, ja, ich bin jetzt frei. Obwohl ich ja 12 Jahre alt war, aber denke, relativ politisiert schon irgendwie ein bisschen war. Ich bin frei, die Welt steht uns allen offen, wir können tun, was wir wollen und das ist erstmal das Geschenk. So, und das ist ja nach diesen zwei Kriegen und diesen monströsen, also was das Monströse, was da im Zweiten Weltkrieg eben auch gemacht wurde, eben eigentlich ein unglaubliches Glück, also dass man da wieder zur Einheit, zur Einheit kam. Also einfach, es war auch nicht vorhergesehen oder geplant oder sonst irgendwas. Ein unheimliches Glück. Und ich finde es halt so traurig, dass heute eben immer mehr Leute dann sagen, ach, das ist ja wie die DDR, das ist jetzt nicht so, aber es ist ja gar nicht frei oder weiß ich was. Und das stimmt ja nun nicht. Und ich glaube, dass es eine gute Zeit war, weil man halt, also wie gesagt, dass man meine Träume, denke ich mal, dass die möglich waren dann so. Und für andere eben nicht. Für meinen Bruder vielleicht gar nicht mehr so, weil er schon älter war. Oder für meine Eltern oder für meine Mutter, die schon älter war und zum Beispiel jetzt Jungen sagen konnte, ich mache jetzt, worauf ich Lust habe oder was ich will. So. Sondern unter anderen Zwängen dann das machen mussten, was sie da eben machen. Vielleicht ist das ja auch eine gute Verbindung zu diesem Podcast. Ich meine, dass man an sozusagen an einem Traum, so den man hat, eben auch glaubt, ne? Und Glaube an sich, das ist ja eine interessante Sache, weil ob man nun jetzt gläubig ist oder an Gott glaubt oder denkt das Universum oder an welchen Gott auch immer oder an mehrere, also irgendwie macht das ja mit uns irgendetwas und mit uns Menschen. Also, dass man irgendwie an etwas glaubt oder Also das weiß ich jetzt nicht, wie es funktioniert. Ist eine interessante Sache. Immer noch jetzt, ja. Aber da könntest du ja mehr dazu sagen, oder?
Du spielst ja ganz viele unterschiedliche Rollen, auch in deinen satirischen und schauspielerischen Arbeiten. Und kommt man da so rein? Das sind ja teilweise auch sehr unangenehme Rollen. Ich glaube, du hast ja auch mal Uwe Mundlos gespielt. Wie ist das für dich?
Ja, also erstmal, es macht es ja am meisten Spaß, sowas, ne? Also das hört man ja oft, dass dann so Schauspielerinnen und Schauspieler sagen, naja, so die Bösewichte sind ja viel interessanter, aber macht einfach auch am meisten Spaß, gibt einfach auch mehr her und natürlich kommt es ja immer auf den Text drauf an, also wie das geschrieben ist so, also was man damit sagen will auch und so, das muss ja jetzt nicht hochintellektuell sein oder sowas Tiefgründiges, aber manchmal ist es ja wirklich sehr witzig und intelligent eben auch geschrieben und gerade beim Browserblatt war es eben auch so zum Beispiel und ja, also da ich habe da auch keine Berührungsängste, weil ich bin ja als das ist ja eine Maske, das ist ja das braucht man ja auch als Schauspieler, Schauspielerin woher auch, wenn man auf der Bühne steht eine Maske und das ist eben eine etwas leichtere, wenn man filmt oder fürs Fernsehen irgendwas macht, dann ist das natürlich nicht so eine mit großer Mimik oder weiß ich was so. Kann man natürlich auch machen. Aber das ist natürlich eine Sache, ein Schutz irgendwie. Und das bin ich dann nicht, ne? Und deswegen kann ich das ganz gut von mir trennen, wenn es dann Neonazi ist oder wenn es was war da noch die Sache? Achso, der SA-Mann zum Beispiel. Ja, das ist natürlich komisch, so eine Uniform zu tragen. Und da gibt dann keine guten Instagram-Bilder, sag ich mal, würde ich das nicht machen. Das gehört eben dazu, ne? Also so wie man eben auch nicht korrekt sich verhält oder aussieht oder so. Das gehört eben mit zu dieser Rolle irgendwie. Und das mache ich eben super gerne und macht total Spaß auch dann, also gerade weil es ja dann auch irgendwie mit Humor zu tun hat, auch wenn es dann krass um die Nazi-Zeit zum Beispiel, da geht um Nazi-Keule im Dritten Reich, da ist das schon, oder eben andere Sachen, wenn es auch Rassismus oder Diskriminierung betrifft und alles sowas, ja.
Gibt es Rollen oder Auftritte, wo du gemerkt hast hinterher, gucke ich jetzt anders auf die Welt? Wo sich dein Blick auf die Öffentlichkeit verändert hat?
Also da muss ich mal sagen, da gibt es ein Beispiel, also es gibt natürlich auch andere Beispiele sicherlich und nicht jeder sieht es eben auch ähnlich, aber dieser Clip Toilettenpapier kaufen im Supermarkt, der war doch sehr entlastend, wo man gesagt hat, also wo der Clip und auch der es geschrieben hat, das war Raphael Selter, glaube ich auch, also vom Browser Ballett, wahrscheinlich auch noch andere mitgeschrieben und der ist einfach sehr intelligent, wo er sagt, um was geht's denn eigentlich, was ist denn so komisch, dass man im Supermarkt ist und das Toilettenpapier auf das Band legt und alle gucken so erstmal und jeder denkt sich, ah, was macht sie wohl, ja, was macht man mit Toilettenpapier, man wischt sich den Arsch ab oder man macht vielleicht auch andere Dinge, aber dass das alles so eine charmige Geschichte ist, dass dann man Toilettenpapier kauft irgendwie und das ist ja Quatsch. So, was, da ist ja ist diese Idee von Leuten, die sich da aufregen, was? Sie kacken? Also die nehmen das echt zum, also ekelhaft, ja, zum, sie pressen da was aus ihrem Anus, oh, voll Deibel. So, und das geben sie ja auch noch zu, oder was, ja? Also es ist einfach, und das entlastet, glaube ich, die Leute, so, wo wir sagen, ey, ist doch gar nicht so wild. Lach doch einfach drüber und das ist doch Blödsinn. Wir sind alle Menschen, das ist doch eine ganz normale Sache so. Und nicht nur beim Zusehen, sondern auch beim Spielen, wo man, jedenfalls mir ging es so, seitdem habe ich kein Problem mehr, Toilettenpapier zu kaufen. Ja, da kaufe ich richtige Mengen. Ich gehe da rein und kaufe da richtige Mengen. Gerade bei Corona-Zeiten oder so, da kaufe ich nur Toilettenpapier. Und Nudeln natürlich.
Du hast in der Berliner Runde so was Schönes am Ende gesagt, dass sich Menschen doch mehr Mühe geben könnten, einander netter zu begegnen und zuzuhören. Und ich finde, das ist ein ganz einfacher kleiner Wunsch, den du da äußerst, aber ich finde, das ist doch eigentlich ziemlich, ziemlich schwer. Sonst würden ja viele Dinge, über die wir heute geredet haben, auch nicht passieren. Warum ist das so schwer? Warum können wir nicht einfach alle netter sein und einfach lachen, unsere Träne wegwischen und auch irgendwo merken, dass wir alle Menschen sind? Hast du da eine Idee?
Ja, also mit der Träne, das wäre natürlich schon ziemlich viel verlangt. Ja, ich glaube, dass viele einfach auch eine Träne irgendwie sicherlich auch tragen. Also man selbst ja auch. Also es ist nicht so, dass man durch die Welt gehen kann oder was immer mit dem Finger auf andere zeigen oder so. Ich merke aber, dass es auch, was mir auch andere so mir entgegenbringen, auch also an Geschichten doch sehr schwer ist gerade irgendwie, dass sehr viel so an Aggressivität auch zum Beispiel in Berlin, finde ich, sichtbar wird einfach. Für mich auch im ÖPNV so und das ist gar nicht mal wenig, weil man will nicht irgendwie jeden Tag irgendwie so ein... Oder kann man nicht verkraften, sag ich mal, jeden Tag so ein Drama. Also was dann auch mit Gewalt oder sowas zu tun hat, das ist ein bisschen schwierig. Und ich verstehe auch nicht, warum man dann eben nicht, warum man sich dann eben immer von der schlechtesten Seite auch zeigen muss. Und warum das so ist, ist ja, meine Meinung ist ja, dass einfach, wenn man, und das ist leider Herr Merz ein ganz schlechter, zum ganz schlechten Zeitpunkt Bundeskanzler. Aber vielleicht hätte er es auch nie werden sollen am besten. Ist einfach so. Man wusste es ja vorher schon. Er hat wirklich null soziale Kompetenzen irgendwie oder irgendwas mit Empathie am Hut oder weiß ich nicht. Als Bundeskanzler muss man eben auch vereinen. Man muss Leute zusammenführen und nicht spalten. Und er spaltet die ganze Zeit nur. Und leider fallen auch bestimmte Leute drauf rein. Und was er natürlich auch noch macht jetzt, ist diese neoliberale, wir müssen jetzt alle uns zusammenreißen, Politik, was absolut nichts bringt. Ne? Also schon bei 2005 Hartz-IV-Gesetzgebung, da haben Experten danach gesagt, es hatte keinen Einfluss, 0,0 auf den nachfolgenden Aufschwung, keinen Einfluss auf die Konjunktur, nichts. Weil man spart einfach bei Leuten weg, die sowieso wenig haben, so, die dann können auch noch weniger kaufen. Was entscheidend war, ist, dass die Wirtschaft sich neu aufgestellt hat. Sie hat sich wettbewerbsfähig für den Markt gemacht, für den internationalen Markt. Und das müssen sie eben jetzt auch tun, natürlich. Und natürlich spielen da auch Energiepreise eine Rolle und so weiter. Aber letztlich ist die Arbeit eben auch vor allem 90% eben bei den Unternehmen und bei den Leuten, die da irgendwas neu machen müssen. Wir können nicht ausbaden, dass VW sich krampfhaft bis zum Get-No an den Verbrenner geklammert hat und dann noch irgendwie einen Diesel da irgendwie manipulieren musste, um noch mehr Autos zu verkaufen oder sowas. Ne? Und ich glaube, dass diese, das weiß man auch, auch das war ja in der Weimarer Republik auch der Fall, dass eben solche Krisen, so eine sozialen Verwerfungen, dass es Leuten plötzlich extrem viel schlechter geht oder dass eben sehr viele sehr viel Angst haben und eben keine Stabilität mehr da ist, eine Sicherheit fehlt, wo man sagt, da ist ein Richtwert, okay, das ist eine Krise, da gehen wir durch, schaffen wir und dann geht's weiter. Den haben viele nicht mehr, oder dieses Gefühl, glaube ich, weil dann auch noch so jemand ist wie dieser Bundeskanzler, der dann sagt, du bist zu faul, du bist schon in der Krise, du hast schon zu wenig, du weißt nicht, wie du zurechtkommst mit deinem Geld oder kannst deine Miete nicht bezahlen, findest auch nicht mal eine Wohnung vielleicht oder so. Dann kommt so eine blöde Blähbirne da an, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hat und sagt dir von oben herab, wie er so schön gerne macht, irgendwie immer zu, du bist zu faul, du hast zu viel Teilzeitarbeit, du musst mal richtig arbeiten und ihr seid auch viel zu oft krankgeschrieben oder so. Und was da dahinter steht noch mit dieser Aussage, heißt dann nur, ihr seid mir scheißegal und du leiste mal irgendwas und sowas. Alles, das schwingt ja alles mit so. Und wo ich denke, das ist ein vollkommen falscher Mensch in dieser Position. Und leider sieht man das auch in den AfD-Umfragewerten. Und gerade diese ganze Melange führt dazu zur Radikalisierung tatsächlich. Und dass Leute wahrscheinlich, ich bin nicht dafür oder ich würde es auch selbst nicht tun und will es auch nicht rechtfertigen, aber dass Leute auf die Idee kommen, ja, ich muss jetzt hier irgendwas machen, damit sich irgendwas ändert und dann wähle ich eben diese Faschisten. Da muss man doch mal überlegen, warum so viele leider von der SPD-Wählerschaft jetzt AfD wählen. Hätte man viel früher darauf reagieren müssen. Jetzt haben die bei 30% in der Umfrage, okay, es ist eine Umfrage und hoffentlich ändert sich das noch bundesweit eben. Aber selbst wenn wir Sachsen-Anhalt an diese Leute halt verlieren, wird es nicht leichter. Ne? So. Und dass diese ganze Mischung aus Krise und Abstiegsangst, Unsicherheit und Das kann, glaube ich, Leuten wirklich so Druck erzeugen. Und gerade die Leute, das sind ja so um die 13 Millionen hier in Deutschland, die am Existenzminimum, sogenannten relativen Existenzminimum ja verdienen, also 1.400 Euro um so rum. Ehrlich gesagt bin ich da auch in dem Dreh irgendwie und da kommen, glaube ich, viele auf den Gedanken, dass sie natürlich was ändern muss, so, dass sie jetzt den falschen Schluss daraus ziehen und dann eben, weiß nicht, laufen wie das Hulk-Monster durch die Stadt zu laufen irgendwie, ist leider blöd oder eben blau zu wählen, ist leider auch blöd. Oder da denkt man, ist ja kein Wunder, dass die Leute halt so, ist keine Entschuldigung, aber ist kein Wunder, dass die dann halt so aggressiv sind oder unter Druck stehen, so wütend und weiß ich noch alles, oder sich zuballern müssen, so egal mit was so. Das finde ich halt, ist so eine Sache, die gerade, glaube ich, ein bisschen am Kochen ist. Das sieht man sowieso in Krisen schon, hat man auch bei Corona auch schon gesehen, aber jetzt ja, irgendwann so diese schnell darauf aufeinanderfolgenden Krisen, das zerrt natürlich auch auf an Nerven und auch an Geld natürlich so. Also ich habe das ja selbst gemerkt, Mensch, ey, es kann doch nicht sein, dass ich mir nicht normales Essen leisten kann. Es ist so teuer und dann muss ich noch die Miete zahlen. Funktioniert doch so nicht. So, und da mache ich lieber dann eben ein Satire-Video. Ready-to-roll-Video, als jetzt durch die Straßen zu laufen und andere Leute anzuspucken oder anzuschreien oder zu beleidigen. So, das ist leider dann so individuell verschieden wohl und manche Leute haben da nicht so Filter irgendwie, dass sie sich mal irgendwie zurückhalten können und deswegen ist das halt ein bisschen schwierig. Ja? Wir können ja alle schlecht gelaunt sein oder wir sind ja alle mit together in this, so müssen wir uns halt gucken, was wir da draus machen, so, und da kann man sich noch gegenseitig zukotzen oder eben auch irgendwie konstruktiv versuchen, da vorwärts zu gehen, nicht?
Ja, vielen Dank, Steffen, für diesen Einblick. Und jetzt bist du dran, jetzt darfst du mir eine Frage stellen.
Ja, also vielen Dank, dass ich hier so viel Quatsch erzählen durfte und ja, und die tollen Fragen. Also ich muss auch sagen, es sind tolle Fragen, es ist super vorbereitet, also ja, richtig gut. Ne, also wir hatten ja vor kurzem diesen Höcke-Podcast mit Ben Bernd und so unscripted und da hat er doch auch gesagt, ja, der Ben Bernd, der würde sich da den Teufel einladen, hat er selbst gesagt. So, der Höcke wurde so produziert, so als ob er irgendwie der Teufel wäre und da haben sie noch einen Witz drüber gemacht oder so. Aber, und Giovanni Di Lorenzo hat ja auch noch dazu Stellung genommen und der hatte nämlich auch mal gesagt, ich würde auch den Teufel interviewen. Jetzt ist meine Frage, würdest du den Teufel interviewen?
Also ich glaube, dass ich den Teufel definitiv um Magnituden lieber interviewen würde als Bernd Höcke. Also das könnte ich mir wirklich gar nicht vorstellen. Also ich finde beim Teufel das immer so interessant, weil der Teufel wird ja, wenn man in der Bibel guckt, immer so ein bisschen als der Staatsanwalt Gottes deklariert. Also dieses Bild, was wir so haben, dass der Teufel der Widersacher Gottes ist, das haben wir in der Bibel nämlich gar nicht so sehr. Sondern eher, wenn dann so Geschichten wie Hiob sind, das ist ja eine arme Socke gewesen, die da irgendwie alles verloren hat und trotzdem die ganze Zeit noch an Gott glaubt. An dieser Stelle glaube ich eher ein Roman als biblische Tatsachenschilderung. Da ist der Satan oder der Teufel ja mehr oder weniger hat die Aufgabe, das alles durchzuführen. Gott sagt, okay, der soll jetzt hier seine Familie verlieren, der soll das verlieren, das verlieren, das verlieren. Und irgendwer muss es machen und das ist halt der Teufel. Und ich würde, glaube ich, wirklich diesem Teufel die Fragen mal stellen, wie ist denn das für den? Ja, warum macht er denn da mit? Ich meine, hat er denn kein Herz? Also warum soll er das jetzt machen? Weil ich glaube, das finde ich einfach so spannend an dieser Figur des Teufels, dass man der viel mehr zuschreibt, als was wir jetzt so in der Bibel oder im christlichen Glauben erstmal so finden zu dem Thema. Also ich bin jetzt zum Beispiel nicht der Meinung, dass es einen Teufel gibt. Dafür gibt es schon genug Menschen. Ich glaube, dafür brauchen wir keinen Teufel. Ja, ich würde den Teufel interviewen. Und würde mich dann auf die Fragen auch gut vorbereiten. Steffen, danke für dieses tolle Gespräch. Danke, dass du jetzt gleich unser erstes Treffen mit so einem Interview verbunden hast und dass du das mit mir aufgenommen hast. Ja, wenn dir, liebe Zuhörende, liebe Zuhörende, das gefallen hat, diese Folge, dann teil sie gerne mit jemandem, der oder die vielleicht was mit Satire, guten Gesprächen, interessanten Gedanken anfangen kann. Feedback, Gedanken und auch Widerspruch dann gerne zum Beispiel bei Instagram an den Elektropastor. Ja, und ich freue mich auf meine nächste Folge mit meinem nächsten Gesprächspartner, meiner nächsten Gesprächspartnerin bei Elektropastor trifft. Tschüss! Dieser Podcast ist ein Angebot des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Delmenhorst-Oldenburg-Land.